Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf die Zeit mit euch jetzt und ich habe jede Menge im Gepäck für euch. Ich habe einen tollen Gast in dieser Woche, das ist die Anna Haashagen und die berichtet uns über Influencer und wie man aus einem kleinen Mädchen von nebenan so quasi eine erfolgreiche Influencerin machen kann. Darum geht's nämlich in ihrem neuen Buch Fucking Famous und diese ganze Influencer-Kiste, die beschäftigt ja mittlerweile wirklich fast jeden von uns. Ob das jetzt die Kinder sind, die sich damit auseinandersetzen, dass es Leute gibt, die immer schöner, immer besser, immer schneller, immer weiterkommen. Oder ob es wir sind, die wir uns dabei ertappen, dass wir irgendwo bei Facebook oder Instagram an irgendeinem dieser sogenannten Influencer hängen bleiben, kleben bleiben und dem sozusagen folgen und gucken, was er so macht. Ich habe da auch so ein paar, ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen war die Nicole hier zu Gast. Die ist eine, so eine Hobbyköchin, aber eigentlich ist er schon gar kein Hobby mehr, was sie da macht. Und der folge ich zum Beispiel super gerne, weil die schafft in ein paar Sekunden, / Minuten, ein tolles Essen zu zaubern. Und wenn ihr das so macht und die Schnitte so schnell sind, dann denkst du, wow, cool, mache ich morgen auch. Ganz ehrlich, unter uns, ich habe noch nicht eines dieser Essen nachgekocht, dieser 99 Food Trends da, die sie da anbietet, aber ich verbringe Stunden damit, der zuzugucken. Das ist wirklich so ein Zeitfresser auch, ne? Also damit beschäftigen wir uns heute. Dann habe ich noch einen anderen schönen Zeitfresser für euch. Das ist immer das Lesen und das Fernsehgucken. Ich habe ein tolles Buch, einen neuen Thriller, der noch so druckfrisch ist, dass man die Druckerschwärze noch verwischen könnte, wenn man drüber fährt. Zumindest hat man so den Eindruck. Und einen Film, den ich euch ans Herz legen möchte, eine Serie eigentlich ist das. Ja, es gibt meinen Freund Arne Waag, es gibt das Neueste aus der Promi-Welt. Also wir sind prall gefüllt. Und wir fangen mal an mit diesem Buch, von dem ich gerade erzählt habe. Ein neues Buch habe ich für euch, ganz, ganz frisch erschienen, gerade letzte Woche erst, von Liliane Skalecki und das heißt Dunkeldorf, ist bei Heine erschienen und es geht um einen schwarzen Fleck in der Vergangenheit und um die Wahrheit. Das ist ein ganz trauriger Anlass, der Niklas Westphal an den Ort seiner Kindheit zurückführt, nämlich die Beerdigung seiner Mutter. Und kaum ist er im Elternhaus angekommen, suchen ihn beunruhigende Träume heim. Als die Leiche eines seit langer Zeit vermissten Mädchens entdeckt wird, ahnt Niklas, dass sich hinter seinen Traumgespinsten eine dunkle Erinnerung verbirgt. Eine Erinnerung, die tief in seine Kindheit zurückreicht, in einen heißen Sommer, an dessen Ende eine junge Frau spurlos verschwand. Auf eigene Faust beginnt er, Ermittlungen anzustellen, aber die Dorfbewohner schweigen hartnäckig. Einzig seine frühere Schulfreundin Tessa steht ihm bei, aber ist er stark genug zu ertragen, was ans Licht kommt? Ein richtig gutes Buch, ein richtig guter Plot, gut durchdacht, gut geschrieben. Und ja, wir erfinden alle das Rad nicht neu. Diese Dorfgeschichte, die ist natürlich nicht neu. Ein Dorf, das mauert und ein Geheimnis verbirgt. Aber Liliane Skalecki hat das richtig, richtig gut gemacht. Und natürlich habe ich auch noch die ersten Sätze für euch. Sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Wie lange schon war sie in die Kiste gesperrt? Trotz der unsäglichen Schmerzen, die ihr zugefügt worden waren, war ihr Lebenswille ungebrochen. Nachdem sie in der Dunkelheit wieder zu sich gekommen war, hatte sie einen kurzen Moment lang gehofft, man würde sie wieder herausholen. Aber im tiefsten Innern wusste sie es besser. Sie versuchte, die Glieder, die eng an ihren Körper gepresst waren, irgendwie zu lockern, um sich aus dem Gefängnis zu befreien. Ihre Hände reichten bis an die Wand aus Holz, ihre Finger ertasteten die Fugen, wo die einzelnen Bretter aufeinander trafen, versuchten sie zu durchdringen, voneinander zu lösen, bis ihre Nägel nach kurzer Zeit abbrachen und ihre Fingerspitzen blutig waren. Ja, das ist kein Bibi und Tina, wie ich an der Stelle immer sage, sondern ein solider Thriller, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade rausgekommen, Liliane Skalecki, Dunkeldorf, ist bei Heine erschienen. Dieser Tage ist mir aufgefallen, weil meine Tochter mir was erzählen wollte und ich ihr nur so, wie man sagt, mit halbem Ohr zugehört habe. Also ich habe nebenher noch ganz viele Sachen im Kopf gehabt. Ich habe, glaube ich, nebenher noch abgetrocknet und noch was vom Mittagessen weggemacht und habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, du hörst ihr überhaupt nicht richtig zu. Und dabei ist dieses Zuhören etwas, was ich wirklich üben wollte. Und wo ich sage, boah, das ist so wichtig, dass man sich gegenseitig zuhört, dass man sich gegenseitig diese Aufmerksamkeit gibt, wenn jemand was erzählen möchte. Und trotzdem misslingt es ganz oft. Und deshalb geht die Post von Martina in dieser Woche ans Zuhören. Liebes Zuhören, das ist nicht so einfach mit dir. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es kaum noch Menschen gibt, die dich beherrschen. Du bist leise und konzentriert, du bist aufmerksam und im besten Fall auch ohne zeitliche Begrenzung und damit gehörst du sicherlich zu den schwierigeren Aufgaben im Leben. Psychologen können dich, Anwälte auch, wenn sie gut sind, Erzieher schaffen dich auch meistens und Eltern, wenn sie nicht gestresst sind. Früher, als das Beichten noch angesagt war, konnte es auch der Pfarrer. Heute habe ich allerdings den Eindruck, dass die meisten von uns das Senden besser drauf haben als das Empfangen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass viele Menschen in einem Gespräch nur darauf warten, dass sie selbst wieder an der Reihe sind mit Reden. Und an der Stelle frage ich mich, ob man dich lernen kann. Aber wie kann man das eigene Sprechen reduzieren und dem anderen ganz viel Raum für seine lauten Gedanken geben? In meiner Ausbildung als Journalistin hatte ich eine sehr gute Lehrerin, die eine fantastische Zuhörerin war und die dadurch wunderbare Interviews geführt hat. Ihr erzählten die Menschen gerne etwas, weil sie ihr zu Recht vertrauten und weil sie Pausen zulassen konnte. Diese Momente, in denen keiner spricht und in denen man so reflexmäßig was sagt. Aber genau diese Pausen sind dein Feind. Liebes Zuhören. Die machen dich klein und zerstören dich, wenn man das so sagen kann. Ich mag dich sehr und ich übe dich jeden Tag. Finde ich wichtig. Liebste Grüße, deine Martina.
Mein Freund. Meine Lieblingssendung.
Genau. Und mein Freund Arne Wack ist dran. Wir wollen über Feste reden. Nun sind ja in diesem Sommer bestimmt schon so einige Straßen-Nachbarschafts-Draußenfeste ins Wasser gefallen. Hast du so ein Lieblingsfest, wo du immer jedes Jahr hingehst im Sommer?
Ja, absolut. Und zwar die Kieler Woche. Kennst du das? Das ist noch höher als Hamburg, also noch nördlicher.
Ja, ich kenne Kiel, ja.
Ach, das wusste ich nicht.
Erinnerst du dich vielleicht, ich war mal in Plön und bei der Gelegenheit war ich dann auch in Kiel und in Hamburg.
Auch eine schöne Gegend. Ja.
Genau.
Und in Kiel hat immer die Kieler Woche, das ist ja Nordeuropas größtes Sommerfest. Ich glaube, hier kommen über 3 Millionen Leute innerhalb von einer Woche hin und so. Da ist die ganze, im Prinzip ist das einfach nur eine Fressbude nach der nächsten und irgendwas findet auch auf dem Wasser statt und es sind halt tolle Bühnen da und so weiter und so weiter. Also es macht richtig viel Spaß. Ich gehe da jedes Jahr hin. Warum? Weil da immer im Mittelpunkt ein Leuchtturm steht sozusagen, wo so eine Rutsche runtergeht. Und dann rutschen da Backfisch runter. Die sind dazu ganz, das ist mein absolutes Liebling. Da gehe ich hin mittlerweile.
Was rutschen da runter?
Backfisch.
Backfisch? Also
Backfisch.
Essen?
Ja, Essen.
Okay. Ja. Ich dachte, gut, ja, okay, also Backfisch rutschen. Okay, deswegen gehst du da gerne hin, weil da Backfische irgend so eine Rutsche runterrutschen. Ja. Okay, alles klar.
Ja. Aber nicht, weil die Rutsche da runterrutscht, sondern weil die immer so super sind. Die sind halt so komplett fett getränkt und mit so einer ganz tollen Backkruste. Liebe ich. Ansonsten, das Fest brauchst du mir nicht zu zeigen, aber diese Backfischrutsche.
Backfischrutsche auf der Kieler Woche, okay. Vielleicht komme ich auch mal vorbei. Mein Lieblingsfest ist und bleibt, auch wenn wir es nicht jedes Jahr feiern, wenn es auch manchmal echt Tiefmomente gegeben hat, ist nach wie vor das Star-Spektakel. Es ist so schön.
Toll.
Ich habe so schöne Erinnerungen an dieses Fest. So eine tolle Bühne hier bei Radio Salü. Es hat so einen Spaß gemacht. Es war einfach wunderschön und das ist so ins Herz gebrannt. Das kannst du auch gar nicht erklären. Aber das ist so mein absolutes Lieblingsfest. Das habe ich immer sehr, sehr genossen. Und ja, guck mal, Kieler Woche, Saarspektakel, haben wir schon zwei coole Feste. Die Frage ist immer nur, wie wird das hier mit dem Sommer weitergehen? Weil das da ist echt schlecht, wenn du da auf so einem Fest bist und kommt so ein Megagewitter oder Regen. Das ist für Feste und für Bühnen vor allen Dingen, wo Künstler auftreten sollen, ist absolute Katastrophe. Weil Da haben schon Leute Stromschläge abgekriegt, die auf einer Bühne standen und es Gewitter gegeben hat. Ja, ehrlich.
Aber also da kann ich halt aus Kiel die Erfahrung sagen, man spricht hier auch vom Kieler Wochewetter. Also es kann schönstes Wetter sein vorher, aber in dieser letzten Juniwoche, wenn immer die Kieler Woche stattfindet, dann regnet es hier immer. Hunde und Katzen. Okay. Muss automatisch. Und also ich habe hier noch nie jemanden mit dem Stromschlag von der Bühne gehen sehen.
Ja, ich könnte dir Beispiele nennen, aber das machen wir ein andermal. Okay, ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende und hoffentlich auch Sonne in Hamburg.
Danke, dir auch. Hast du schon mal einen Stromschlag bekommen auf der Bühne?
Nee.
Würde die Frisur erklären.
Ja, das würde so einiges erklären. Tschüss.
Tschüss.
Sehr, sehr spannend finde ich ja gerade, was in Amerika abgeht rund um Taylor Swift. Die ist ja sozusagen, ja, man kann nicht sagen, das Zünglein an der Waage, aber die ganze Nation Amerikas wartet sozusagen darauf, was sie sagen wird zur Präsidentenwahl. Sie ist ja eine erklärte, in Anführungsstrichen, Feindin von Donald Trump. Also die hat ja überall kundgetan, dass sie den absolut nicht leiden mag. Und jetzt warten alle darauf, ob sie und wie sie sich über die Wahl und ihren Wahlfavoriten äußert und ob sie sagen wird, hey Freunde, wählt bitte Joe Biden. Da ist einiges los gerade, aber es ist auch einiges in der Promi-Welt sonst noch so los, außer Taylor Swift, und das habe ich jetzt für euch. Schauspieler Orlando Bloom hat diese Woche über das Papasein gesprochen. Er ist ja inzwischen Vater von zwei Kindern. Sohn Flynn ist 13 und stammt aus seiner Ehe mit Supermodel Miranda Kerr. Und sein jüngster Nachwuchs, Daisy, ist 3. Sie ist von seiner aktuellen Partnerin Katy Perry. Er ist glücklich und er sagt, dass das Vatersein die Rolle seines Lebens ist. Er teilt sein Leben mit den Kids und vermisst sie auch schrecklich, wenn die nicht da sind. Heiraten will er seine Kathy dann auch ganz bald, und da kann man nur sagen, yes, Orlando, alles richtig gemacht. Ich habe Joachim Lambi diese Woche im Fernsehen gesehen und mich gewundert. Der war nämlich nicht alleine, sondern hatte seine Tochter Helena dabei. Die ist 19 und möchte Moderatorin werden, am liebsten für den Sportbereich. Bisher hat der Lambi sie gut versteckt, aber seitdem sie 18 ist, lässt er sie gewähren, und man sieht, dass die beiden sich super gut verstehen und auf der Bühne echt klasse ergänzen. Und das hat sie wirklich gut gemacht, das, was ich da an Moderation gesehen habe. Und ich bin sicher, wir werden noch viel mehr von Helena Lambi zu hören und zu sehen bekommen. Kim Gloss, die ehemalige DSDS-Kandidatin, hatte ja vor einigen Wochen keine guten Nachrichten. Sie musste wegen eines Hirntumors operiert werden. Diese Woche hat sie sich aber bei ihren Fans zurückgemeldet und wie es scheint, ist alles gut gegangen und sie genießt ihre Zeit gerade ganz intensiv. Mittlerweile ist sie wieder zu Hause und verspricht, dass man sie bald wieder im Fernsehen und auch wieder mehr in den sozialen Medien sehen kann. Man hat ja so langsam so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Tatortgefüge verändert. Ne? Also Tatort ist ja mein erklärter Lieblingskrimi. Also so Soko und so, das ist nicht so meins, aber Tatort ist so was, was ich immer gerne wieder gucke. Und da hat man sich ja an bestimmte Schauspieler und Tatort-Teams gewöhnt. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, als würde sich gerade eins nach dem anderen von diesen guten alten Tatort-Teams verabschieden. Ich habe neulich auch gehört, dass Schenk und Ballhoff, also der Kölner Tatort, irgendwie so kurz vor dem Aus steht in den nächsten 1-2 Jahren. Und deshalb möchte ich euch eine Tatort-Folge ans Herz legen, die morgen kommt. Für mich ist es ja immer ein Highlight, wenn der Tatort aus Köln kommt. Ich liebe Max Ballhoff und Freddy Schenk, also Klaus-Jürgen Behrendt und Dietmar Bär. Die beiden sind für mich ein echtes Dreamteam. Und jetzt, morgen ist es soweit, es kommt der Tatort aus Köln. Und der ist schon ein bisschen älter, hat aber nichts an seiner Aktualität und seiner Brisanz verloren. Er wird im WDR ausgestrahlt und es geht darum, dass da 12 Jahre lang der pädophile Paul Keller wegen Mordes an einem Jungen einsaß und kaum einen Tag nach seiner Haftentlassung liegt er tot in einem Müllcontainer und ein ganzes Wohnviertel applaudiert. Mit Flugblättern und im Internet hatte die Bürgerinitiative Child Protection gegen Kellers Freilassung protestiert. Der hatte die Attentats stets bestritten. Auch der Gefängnispsychologe äußerte Zweifel an dessen Schuld. Und hinter der Hetzkampagne steht der Jurist Stefan Maywald, der Vater des getöteten Jungen. Bei ihren Ermittlungen werfen Max Ballauf und Freddy Schenk einen Blick in den schwärzesten Winkel der Volksseele. Fanatiker Maywald ist nicht der Einzige, bei dem angesichts von sogenannten Pädophilen jedes rechtsstaatliche Empfinden aussetzt. Es ist ein großartiger Tatort mit viel emotionalem Zündstoff und es geht um Diffamierung, es geht um ein ganz emotional aufgeladenes Thema und einen ganz kontroversen Blick darauf. Also ich finde, einer der besten Tatorte aus Köln, die es je gegeben hat. Morgen Abend, 7:45 im WDR, der Tatort Verdammt. Jeden Tag sind wir mit Ihnen konfrontiert bei Facebook, Instagram und Co., die sogenannten Influencer, die für scheinbar nichts Besonderes machen, sehr viel Geld verdienen. Bei mir ist heute Anne Haßhagen, sie ist Autorin und hat einen Roman über solche Influencer geschrieben, genauer gesagt über eine Influencerin. Fucking Famous heißt der und ich sag herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Anne Haßhagen.
Hallo Martina, es freut mich sehr.
Wie kam es denn zu der Idee, einen Roman über eine Influencerin zu schreiben?
Die Ursprungsidee kam tatsächlich, weil es vor einigen Jahren eine Trickbetrügerin gab. Das ist die Anna Delvey gewesen. Da haben auch schon viele von gehört. Da gab es eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie drüber. Und die Anna Delvey, eine Deutsch-Russin, die tatsächlich aus Deutschland kommt, hat es geschafft, in New York sich als Erbin, als reiche russische Erbin auszugeben und sehr vielen New Yorkern sehr viel Geld aus der Tasche zu ziehen für eine imaginäre Kunststiftung. Und diese Anna Delvey ist tatsächlich sehr berühmt geworden, dadurch, dass sie ins Gefängnis ging und durch diese Netflix Serie und hat dann innerhalb relativ kurzer Zeit über 1 Million Follower bekommen. Und das ist auch der Untertitel meines Romans, also wie ich zu 1 Million Followern kam.
Und dabei unendlichen Spaß hatte.
Richtig, genau.
Okay, wie siehst du denn dieses ganze Spiel mit dem Berühmtsein von Menschen, die eigentlich gar nicht berühmt sind oder ich sag's mal anders, die keine Filmstars oder so richtige Promis sind?
Ja, ich meine, dieses Phänomen Berühmtsein fürs Berühmtsein, das gibt es ja schon länger. Also ich meine, Verona Feldbusch, Verona Poth heute, die ist natürlich sozusagen die Mutter dieses Phänomens. Das gibt es also seit den 90ern eigentlich, seit es auch Big Brother gibt im Grunde. Aber in den letzten 10 Jahren hat sich natürlich dieses Phänomen exponentiell verstärkt, einfach deswegen, weil durch Instagram und TikTok im Endeffekt berühmt werden demokratisiert worden ist. Jeder kann heute theoretisch berühmt werden, man muss sich dann nur anmelden. Ob es dann klappt, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber theoretisch ist es möglich. Und das finde ich ist eine sehr interessante Entwicklung und ich glaube, dass das auch was mit uns Menschen macht, gerade mit jungen Menschen natürlich, die sich da verstärkt tummeln. Diese, sag ich mal, Illusion, dass man wirklich es schaffen kann, indem man sich in extrem starker und penetranter Weise tatsächlich exponiert, selbst inszeniert und dann damit auch Geld verdient durch Werbeverträge.
Ich wollte dich das gerade fragen. Was glaubst du, was das mit uns macht? Und das hast du ja eigentlich schon beantwortet. Aber ich glaube auch, dass es andere junge Menschen, die das dann vielleicht nicht so doll schaffen, auch extrem frustriert. Weil du siehst immer diese wunderschönen Menschen und denkst dir, warum habe ich das nicht?
Ja, also das schreibe ich ja auch im Roman. Im Endeffekt, die Hauptdarstellerin ist ja, stellt ja diese Dinge auch alle fest. Im Endeffekt gucken wir uns den Erfolg anderer Menschen an, wenn wir auf Instagram oder TikTok unendlich surfen, ja. Wir gucken uns die an, die es schon geschafft haben. Und das macht natürlich gerade mit den Heavy-Usern, also mit jungen Menschen, die da bis zu 3 Stunden täglich auf TikTok verbringen, macht das natürlich mental sehr viel. Und in den letzten 10 Jahren, da gibt es umfängliche Studien, haben sich ja, das weiß man halt, die Angststörungen zum Beispiel bei jungen Menschen, ich weiß gar nicht, um so und so viel Prozent erhöht. Und man kann wirklich exakt erkennen, dass es parallel zum Aufstieg dieser sozialen Medien passiert ist. Unzufriedenheit und natürlich diese Illusion, unendliche Optionen zu haben, die tatsächlich aber nicht existiert.
Ich spreche heute mit der Autorin Anne Haßhagen über ihren neuen Roman Fucking Famous. Worum geht's da, liebe Anne?
Es geht um eine junge oder nicht mehr ganz so junge Frau, das ist die Lotte Hohenfeld, die im Endeffekt ziemlich unzufrieden mit ihrem Leben ist. Die wollte ein Buch schreiben, sie wollte erfolgreich als Autorin werden und hat festgestellt, dass das nicht so einfach funktioniert. Und jetzt macht sie es anders, geleitet von ihrer Freundin Tessa, geht sie einen anderen Weg und sagt, ich muss erst berühmt werden und dann kann ich mein Buch schreiben und erst dann wird es erfolgreich. Also es ist sozusagen dieser Wunsch, ein kulturelles Werk, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, zu erschaffen und das aber auf Basis von Ruhm. Und der Roman beschreibt natürlich auch sehr kritisch und sehr satirisch, wie die Lotte es schafft, dann tatsächlich irgendwann zu 1 Million Followern zu kommen. Und der analysiert halt wirklich sehr, sehr scharf im Endeffekt die medialen und psychologischen Mechanismen, die da eigentlich auch eine Rolle bei spielen, auf Social Media berühmt zu werden.
Also Lottas Freundin Tessa, die pimpt die ja regelrecht. Das heißt, die wird digital bearbeitet, um richtig durchzustarten. Ich sag nur Filter und Co. Das ist ja eigentlich ein echter Fluch, oder? Man weiß ja jetzt gar nicht mehr, wie jemand wirklich aussieht.
Ja, also ich sag mal so, im Zeitalter von KI, wie es sich in den letzten paar Jahren entwickelt hat, kann man natürlich auch eine totale, in Anführungsstrichen, Fake-Persönlichkeit erschaffen. Niemand wird das hinterfragen können, ob man sich sozusagen beispielsweise sehr geschickt auf den roten Teppich neben einen Filmstar platziert via KI. Also mit all diesen Mitteln wird hier gespielt und ich halte diese Geschichte tatsächlich für sehr realistisch, was in gewisser Weise wirklich erschreckend ist, ja. Und das wollte ich im Endeffekt durch diesen Roman wirklich mal kritisch durchleuchten. Und ich hoffe, der Roman ist auch noch lustig geworden.
Ist er, kann ich bestätigen.
Das ist schön.
Sag mal, du bist ja selber Autorin. Hast du das mal ausprobiert? Also hast du mal ausprobiert, ob du es auch schaffen könntest, sehr, sehr viele Follower in sehr kurzer Zeit zu bekommen?
Also ich bin auf den sozialen Medien durchaus, ich bin auch auf Instagram. Ich habe vor einigen Jahren tatsächlich mal so diese alten Tricks da probiert, ein paar Follower gekauft und solche Sachen. Also ich weiß schon, von was ich da rede, aber dieses sich selbst in extremer Weise darstellen auf den sozialen Medien ist überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, da bin ich auch natürlich die falsche Generation. Die Digital Natives machen das viel intuitiver und für die ist das ganz normal. Ich glaube, die Hemmschwelle ist für etwas Ältere etwas höher, sich da sozusagen so zu entblößen und private Details preiszugeben und so weiter. Also mein Verhältnis zu Social Media ist durchaus sehr ambivalent. Ich nutze es wirklich als Autorin und habe eigentlich auch nicht vor, als Influencer durchzustarten. Ich wüsste auch gar nicht, was ich eigentlich verkaufen wollte, außer meinen Büchern.
Anne, es geht in deinem Buch um eine junge Frau, die zu einer Influencerin wird, säuberlich geplant, sogar mit Adelstitel. Wie hast du recherchiert? Mit was hast du dich beschäftigt?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Also ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, diesen Roman zu schreiben. Und ich bin während dieses Jahres selbst auf Instagram vor allen Dingen, aber auch zum Teil auf TikTok, allen möglichen Influencern, vor allen Dingen weiblichen Influencern gefolgt. Also so diesen Netzpersönlichkeiten, die sehr prominent sind. Also von, ich sag mal, Netzfeministinnen im weitesten Sinne bis zu irgendwelchen Kosmetik-Influencerinnen, die sehr erfolgreich sind. Und ich habe einfach mal geguckt, was es mit einem macht mental. Und natürlich, wir folgen ja im Netz vor allen Dingen auch denen, die uns ähnlich sind. Ja, also ich bin natürlich auch sehr erfolgreichen, sag ich mal, Autoren, Influencern gefolgt. Und ich habe einfach mal geguckt, was das mit einem macht. Und natürlich habe ich auch geschaut, was die da für Tricks und Strategien anwenden. Und das habe ich im Roman verarbeitet. Das merkt man sicherlich.
Das ist ja schon krass, was deine Lotte in dem Buch aus sich macht, beziehungsweise machen lässt. Sie wird zu einer richtigen Celebrity. Da gibt es ja Beispiele, dass das gut funktioniert. Du hast ja eben schon mal gesagt, Anna Delvey, die sich ja auch für eine völlig andere ausgegeben hat und deshalb wegen schweren Betrugs verhaftet wurde. Wie stehst du dazu? Also zu diesem auf der einen Seite darstellen, sich selbst darstellen und auf der anderen Seite, da ist man ja immer so mit einem Bein in so ein bisschen viel Lüge und Betrug eigentlich. Ne?
Die Lotte Hohenfeld macht es natürlich nicht so wie Anna Delvey. Also hier ist kein schwerer Betrug, würde ich mal sagen, im Spiel, sondern es sind diese vielen kleinen psychologischen Tricks, sich unter Influencer zu mischen, die es schon geschafft haben, dann sich verlinken zu lassen und diese ganzen Sachen durch sehr banale, intime Einblicke ins Privatleben sozusagen die Leute zu erreichen. Also es ist eigentlich nicht reiner Betrug, der hier im Spiel ist. Ja? Also die Lotte Hohenfeld macht einfach das, was notwendig ist, auch in psychologischen Forschung, um sozusagen durch Dauerpräsenz in die Köpfe der Leute zu kommen. Und darum geht es eigentlich in dem Buch. Es geht eigentlich nicht nur um Betrug.
Sind wir denn selber schuld, dass wir uns so gerne blenden lassen?
Absolut. Ich glaube, das sind die Steinzeitgene in uns. Ich meine, es ist ja einfach so, dass die sozialen Medien etwas in uns Menschen geweckt haben, was wahrscheinlich immer da war. Nämlich erstens eine unheimliche Neugier. Neugier auf das Leben von Leuten, die uns ähnlich sind oder auf die wir neugierig sind generell. Im Endeffekt haben die sozialen Medien uns ja alle zu kleinen Stalkern gemacht. Ja, also wir gucken ständig, was andere tun. Das ist das eine. Und dann sind es natürlich auch die Steinzeitgene insofern, dass wir gesehen werden wollen. Wir wollen diese Aufmerksamkeit. Ja, und diese Möglichkeit ist jetzt durch die sozialen Medien plötzlich jedem Menschen gegeben. Und das war natürlich vorher nie so. Es gab immer irgendwelche Gatekeeper. Selbst bei Big Brother gibt es Gatekeeper, die die Leute ins Haus einladen, ja. Und jetzt ist das alles weggefallen. Und ich glaube schon, dass das so eine Ursehnsucht in den Menschen geweckt hat.
Anne, das Thema ist nicht neu. Wir haben uns immer schon gerne vom schönen Schein blenden lassen. Ich sag nur Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, da fing schon an. Warum fallen wir oft auf so Fakes rein? Was glaubst du?
Auf Fakes in dem Sinne. Ja,
also auf Menschen, die was anderes, sich für was anderes ausgeben, als sie tatsächlich sind.
Ja, wahrscheinlich ist es so ein bisschen die Sehnsucht einfach auch nach Stars. Ja, also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich persönlich falle jetzt nicht so leicht auf Fakes rein. Ich glaube, das muss schon ein sehr, sehr guter Fake sein.
Alles hat seinen Preis. Das muss auch deine Lotte im Buch erfahren. Ist das tatsächlich so? Und du hast ja eben schon gesagt, du bist nicht so auf Instagram und so unterwegs. Aber wenn du jetzt die Chance hättest auf 1 Million Follower, wo wäre deine Grenze, also deine persönliche Grenze, wo du sagst, das würde ich nicht machen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, bei mir muss man dazu beachten, dass ich ja also zwar nebenbei Bücher schreibe, aber einen sehr konservativen Job habe. Ich bin Bankerin. Das heißt, ich könnte mir alleine schon wegen meines Berufes diese ganzen Aktionen, die die Lotte Hohenfeld da durchzieht, nicht erlauben. Ja, also das wäre auch natürlich ruftechnisch unter meinem Arbeitsvertrag schon gar nicht erlaubt, ja. Also meine Grenze wäre dadurch durch diese faktische Situation schon sehr, sehr stark gesetzt, ja. Ich glaube, jeder definiert heute seine Grenze anders. Die Schamgrenze ist definitiv gesunken bei den jungen Leuten, einfach weil es für junge Menschen vor allen Dingen heute total normal ist, sich darzustellen. Mhm. Für Ältere, also meiner Generation, da denkt man so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich stelle doch nicht jeden Tag ein Selfie von mir auf Instagram. Ich bin doch nicht verrückt, ja. Ich bin doch nicht so unheimlich narzisstisch. Aber gerade dieses Phänomen Narzissmus hat sich heute in seiner Bewertung total verschoben. Also manche Soziologen sprechen ja auch davon, dass wir heute im Zeitalter des Hypernarzissmus leben und wir alle unheimlich narzisstisch geworden sind. Und ja, ich glaube, gerade junge Menschen haben damit überhaupt kein Problem mehr. Insofern haben sich da die Schamgrenzen doch deutlich verändert.
Was kommt denn als nächstes? Weil Fucking Famous ist dein 6. Buch. Hast du schon was in Planung?
Das Buch ist ja gerade erst erschienen.
Ja, ich weiß, aktuell, die Frage ist gemein, ne?
Aktuell habe ich noch nichts in Planung, aber was sehr schön ist, diese Woche werden tatsächlich die Filmrechte an Fucking Famous vergeben, was mich extrem gefreut hat.
Super, da können wir uns ja auf was freuen. Ich danke dir sehr für das nette Interview und ich empfehle nochmal dein Buch sehr, sehr gerne, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe gelacht, zwischendurch war ich nachdenklich, es war spannend. Anne Haßhagen, Fucking Famous, und das Ganze ist bei Solibro erschienen. Vielen Dank, Anne.
Vielen Dank, liebe Martina. Hat Spaß gemacht.
Podcast ist schon wieder vorbei, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe natürlich nicht ohne den Spruch der Woche, und der ist heute so ein bisschen nachdenklich. Ich verspreche euch, nächste Woche gibt es dann einen lustigen, aber ich finde den extrem wichtig. Manchmal muss man Menschen aufgeben, nicht weil man sie nicht mehr liebt, sondern weil man daran kaputt geht. Und das ist sowas, was, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt hat, ob das jetzt Freunde sind oder Partner oder in der engen Familie sogar, dass man manchmal einfach sagt, boah, das hier hat jetzt eine Dynamik entwickelt und eine Grenze erreicht, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, es ist nicht gut für mich, weder für meine geistige noch für meine körperliche Gesundheit, ich will jetzt mit diesem Menschen brechen. Und das ist immer so ein harter Schritt, meistens tut das unglaublich weh. Auch wenn man so im ersten euphorischen Denken dran ist, dass man sagt, boah, Gott sei Dank. Aber es hallt so nach und es dauert lange, glaube ich, bis man damit komplett abgeschlossen hat. Ich wünsche euch, dass ihr das nicht tun müsst, dass ihr eine schöne Zeit habt mit eurer Familie und mit euren Freunden, mit euren Partnern. Aber denkt dran, nicht verbiegen, ne? Wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast der Martina Straten Show. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann werdet ihr immer daran erinnert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dann müsst ihr nichts verpassen, was ich sehr, sehr schön finde. Passt gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.